das, was ich selbst, nicht uns, am meisten zu schaffen macht, ist diese Idee eines Ichs. Und diese Idee eines Ichs ist eine Idee, die das Ich sich selbst auch nicht ausgedacht hat, geschweige denn du, sondern es ist irgendwann aufgetaucht als Folge der Erfahrungen und der Reflexe, die in diesem System, in dieser Form passiert sind. Und dann die Interpretation davon, aha, das bin ich, so sagt das Bewusstsein, als Bezug zu dieser Form, zu dem, was da drin passiert. Aber diese Ich-Idee ist natürlich von Anfang an ein Fehlkonstrukt, weil tatsächlich ist es völlig unmöglich, dass aus einer Existenz heraus, in der es überhaupt nichts Persönliches gibt, plötzlich etwas Persönliches auftaucht. Das ist völlig unmöglich. Und die Folge davon, von dieser Fehlinterpretation, jemand zu sein, ist, wissen wir ja, Angst und Minderwert. Und es kann also, weil diese Ich-Idee niemals richtig ist, also immer falsch, niemals auch was Vernünftiges dabei herauskommen. Aber das ist, was diese Ich-Idee glaubt und auch die ganze Zeit versucht. Aber sie ist ein Fehlversuch, also ein ständiger Fehlschlag, ist auch nie präsent. Das ist eine der wesentlichen Merkmale, obwohl viele glauben, sie sind präsent. Sie sind nicht präsent in dem Moment, wo sie glauben, sie sind ein Ich. Weil das Ich sich immer dadurch beweist oder zu bestimmen scheint, dass es sich auf irgendwas bezieht und immer einen Anker braucht und immer unterwegs ist mit seiner Aufmerksamkeit irgendwohin. Ist also nie wirklich da. Und selbst wenn es mit seiner Aufmerksamkeit irgendwo ist, ist es gespalten, weil es ist ein scheinbarer Ausgangspunkt dann in dieser Form, der sich auf einen anderen bezieht. Und damit ist es, wie gesagt, nie wirklich da. Oder genauer gesagt, eigentlich niemals irgendwo feststellbar. Und wenn es dann selber nach sich sucht, denn wer sonst, muss es sogar feststellen, ich bin gar nicht da. Und das ist natürlich eine Bankrotterklärung. Und dann müsste man eigentlich sagen, na gut, also dann hat sich die Sache erledigt. Interessanterweise hat sich nicht erledigt. Warum? Weil selbst wenn es durchschaut wird, der Mechanismus des Auftauchens dieser Ich-Idee einfach weiterläuft, solange diese Idee sich manifestiert im System durch viele Momente von Reaktionen auf etwas und dann eben die Bestimmung, ah ja, ah, das bin ja ich. Trotzdem ist es wichtig, dass das Ich sich selbst versteht, interessanterweise, obwohl es überhaupt nicht relevant ist. Aber es muss sich selbst verstehen, weil es sich als etwas etabliert hat, dann muss es sich auch selber wieder rückgängig machen, sozusagen. Also es muss verstehen können, was die Ebene von Bewusstheit ihm einflüstert oder ihm verständlich macht, durch eben den Vorteil der Abwesenheit von sich selbst oder der weitestgehenden Abwesenheit von sich selbst. Ganz abwesend heißt, Befreiung ist. Ich ist nicht mehr. Aber bis das soweit ist, muss es davon überzeugt werden, dass es keine Relevanz hat, sondern dass es etwas gibt jenseits von sich selbst, was es lohnt anzustreben, und zwar immer dasselbe. Denn ansonsten hat diese Ich-Idee die Tendenz, sich immer wieder auf alles Mögliche zu bestimmen und zu besinnen, aber auch natürlich auf wiederholte, vermeintliche Qualitäten, auf die es sich besinnt. Das ist klar. Von daher kann man das dann auch verwechseln mit dieser Hauptanziehung an das Ich, an dieses wahre Ich. Denn wenn die erfolgt, dann ist das Ich mit der Zeit ausgehebelt. Ja. Warum? Weil es sich auf die Realität besinnt und nicht auf etwas Irreales, nicht auf ein Scheinobjekt, wodurch sie sich bestimmen kann. Sie kann sich durch das, worauf sie sich dann besinnt, nicht mehr bestimmen. Das ist das Spannende. Weil sie findet im Selbst selbst keinen Halt. Daher gibt es natürlich auch Phasen, wo diese Ich-Idee gar keine Lust hat auf die Haltlosigkeit. Das haben wir auch heute Morgen gesehen, wie schwierig das dann ist. Und wie gesagt, obwohl wir kein Ich finden, ist trotzdem dann irgendwas im Gange, was dann verhindert, dass dieses ungetrennte eine Ganze sich dir präsentiert oder ihm präsentiert. Und in dem Moment, wo sich das ihm tatsächlich präsentieren kann, ist das, dem es präsentiert wird, nicht mehr. Das ist dieses wunderschöne Ereignis von eben Existenz, also wahre Existenz. Wie gesagt, diese Ich-Idee ist ja nie wirklich existent. Das ist eine Idee. Und wenn man die Idee hat, dass man das erledigen muss, dann wird es schwierig, weil man gibt ihm dann diese Energie, die es braucht, um weiter zu bestehen. Aber es als nicht existent zu wissen oder zu ignorieren, weil es überhaupt keine Bedeutung hat, das wäre die Strategie. Also gar nicht darauf einzugehen, als links liegen zu lassen. Und wer muss es tun? Diese Ich-Idee selbst. Das heißt, sie muss, damit sie es kann, von dieser Qualität, die sie letzten Endes erledigt, fasziniert sein. Also mit anderen Worten, diese Ich-Idee muss den Tod lieben, den Tod von sich selbst. Wir können auch sagen, muss das Leben leben, damit der Tod eintreten kann von dieser Ich-Idee. Und Tod heißt, nicht mehr existent zu sein. Was ist dann, wenn Tod ist? Dann ist Leben. Und Leben ist das, was ist, wenn jegliche Idee von sich selbst verschwindet. Und das geschieht auch in dem Tod, dieser Form. Wir finden kein Ich, wir finden auch keine Seele, wir finden keine Identität, die sich selbst bestimmt. Es ist einfach ein Ereignis, was dann zu seinem Ende gekommen ist. Und da das irgendwann sowieso passiert, ist es natürlich gut, das ein wenig vorzuverlegen auf dieses vermeintliche Leben hier. Und das bedeutet eben, dass da in dieser Ich-Idee ein Verstehen auftaucht. Und natürlich ist es paradox, wenn wir sagen, es gibt keine Ich-Idee, aber sie muss es verstehen. Aber tatsächlich ist es so. Solange dieser Mechanismus da ist, muss er infiziert werden von dem, was jenseits von ihm ist. Und das ist diese Infektion, die geschieht, wenn in einem selbst oder in dieser Form diese Sehnsucht auftaucht. Die nicht nachlassende Sehnsucht nach dem eigenen Verderben. Ja? Wenn wir es romantisch ausschmücken. Es ist wahr. Ja. Also, und da kommen wir dann natürlich wieder an den Punkt, an dem wir auch im Retreat immer wieder gelandet sind und an dem man immer wieder landet. Wie sieht es aus mit der Bereitschaft, die Vorstellung, die diese Ich-Idee von sich hat oder von dir, die gehen zu lassen? Was bist du bereit, was gehen kann? Oder bist du bereit zu sterben, solange du glaubst, du bist diese Ich-Idee? Bist du bereit? Das ist das. Und damit wäre dann zu klären, wie stark ist der Wunsch? Ist der Wunsch überhaupt danach zu sterben? Oder ist der einfach nach einer anderen Form von Ersatz für wahre Freude und Frieden? Also will ich eigentlich nur eine gute Zeit haben, die man auf dem Planeten nicht haben kann, wenn man nur eine gute Zeit haben will, weil der nun mal polar ist. Und wenn man eine gute Zeit haben will, auch die nicht so gute Zeit. Die Folge davon ist, dass man das Gute anstrebt. Also muss man sich auf diese Ebene begeben, der Neutralität, auf der wenige sein wollen. Wir haben ja auch heute Morgen gehört, der Bliss wird natürlich vorgezogen. Aber wenn es einem um den Bliss geht, geht man fehl. Es muss einem darum gehen, zu sterben. Auch wenn man das erst nicht wahrhaben will, aber in letzter Konsequenz kommt man immer an den Punkt. Warum nicht gleich? Wenn, dann hat man es hinter sich. Oder sich hinter sich. Und nicht mehr, man hat dann nicht mehr sich vor sich. Ja. Wenn man meint, man hat es noch vor sich, hat man es noch nicht hinter sich. Und dieses vor sich haben heißt immer, dass man es aufschiebt an irgendeinen Punkt in der Zukunft. Und das hat mit Leben nichts zu tun. Das, was irgendwann mal kommt, ist ein Konstrukt aus der Vergangenheit. Also von dem man glaubt, dass es irgendwann kommt. Immer wenn man meint, es kommt irgendwann irgendwas, ist man in der Vergangenheit verloren. Und damit in alten Konstrukten. Also mit anderen Worten, für die Ich-Idee gilt, nirgendwo zu Hause, nirgendwo Halt zu haben, keine Perspektive. Außer der einen, die dann noch übrig bleibt. Und das ist der selige Tod, denn was macht die Mutter anders? Sie liebt das Licht und kann nicht anders. War das jetzt Werbung für Satsa?
Ich glaube, er wird sterben.
Ja. Es war. Damit für Satsa. Damit die Wahrheit sein kann, muss das gehen, was als Täuschung die Wahrheit verdeckt.
Da diese Ich-Idee also was die Ich-Idee daraus aus diesem Mechanismus zieht, ist ja immer wieder diese Urheberschaft für das, was passiert, zu ziehen. So, jetzt und dann zu sagen, das habe ich gut gemacht oder das habe ich schlecht gemacht, aber das habe ich dann auch willentlich schlecht gemacht. Ja?
Das ist die Frage. Also da scheiden sich die Geister. Das sehe ich anders jetzt. Aber gut, mach weiter.
Nee, also wenn ich irgendwie was schlecht mache, dann sage ich, okay, das habe ich vielleicht so gewollt, ja. Also
das sagt sich eher so dumm. So dumm kann das nicht, kann ich nicht sein, dass ich das gewollt habe. Eher so.
Naja gut, aber in deiner, das was du sagst, ist ja, dass immer ein Vorteil erstrebt wird.
Yes.
Mit dem auch was so, und da ist die Täterschaft eben, dass diese Ich-Idee die sie reklamiert. So.
Ja.
Jetzt ist es so, wenn ich sage, okay, ich versuche diesem Ich zum Sterben zu verhelfen, ja, und wenn ich mit ihr verhandle und sage, okay, liebes Ich, wie wäre es mal zu sterben? Und dieses Ich sagt...
Oh mein liebes Ich, wie wäre es denn ohne dich?
Das Ich sagt, ist das denn schlimm? Und dann sage ich, du wirst es nicht merken, ja? Oder du wirst
betäubt sein.
Du wirst nicht mehr da.
Morphium bekommst du dann.
Ja, du wirst nicht mehr da sein. Und dann irgendwie, ja, dann...
Klappt es doch, in jedem Fall. Was willst du damit sagen?
Ich weiß auch nicht, was ich damit sagen will, aber es sind so die Verhandlungen, die gerade in mir laufen, glaube ich.
Ja, aber schau, wer verhandelt da mit wem?
Ja,
es
sind irgendwie ein Anteil vom Ich mit einem anderen Teil vom Ich, der verhandelt.
Derselbe. Ja. Nicht ein einer und anderer. Es ist derselbe.
Ja, aber so ein... Ja.
Was kann dann dabei rauskommen, wenn das Ich doch die Idee hat, sich immer zu bewahren? Dann ist auch diese Taktik eine davon, sich zu bewahren. Ja. Und sich jetzt zu beweisen, naja, das klappt ja sowieso nicht, so wie ich es mir jetzt gerade hier vorgestellt habe.
Es halt, ich weiß nicht, was ich damit... Also,
dass es nicht sterben kann, willst du damit sagen?
Dass es sterben will, wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Ja. Daher kann es sich dann, wenn es sich beweist, dass es nicht kann, ja dann raushalten aus dem Spiel des Sterbens.
Ja, und bestätigt sich damit, wenn es es nicht geschafft hat, bestätigt sich wieder, dass es eigentlich gar nicht geht.
Ja, das sowieso.
Ja, und dann sagt man, ja gut, das hat ja nicht geklappt. Also geht es vermutlich für mich nicht. Geht es überhaupt?
Naja, ich meine, die Idee, dass es das will und dass es das dann auch kann, ist ja auch ein Konstrukt und auch keines von der Ich-Idee ist ja auch nur ein Konstrukt, das auftaucht. Und tatsächlich, was kommt dabei raus? Das, was überleben will, hat keine Lust zu sterben, ganz einfach. Mhm. Also es muss schon wirklich massiv beeinflusst werden, dass es sich dahin orientiert. Dorthin, wo es sich dann selber eliminiert. Also der Anreiz muss groß sein.
Aber kann es sich selber eliminieren?
Nein, es kann sich nicht selber eliminieren, aber es ist der Faktor, der sich auf das Höchste besinnen muss. Es sei denn, es geschieht denn, davon sprechen wir jetzt ja nicht, dann müssen wir überhaupt über gar nichts sprechen. Aber Wenn das eben nicht der Fall ist und da der Wunsch ist, ja, dann muss es versuchen, etwas anzustreben. Das tut es ja die ganze Zeit, weil es sein Überlebensdrang ist. Und dann wird irgendwann die Idee, dass es von dem Selbst, dem Höchsten etwas hat, mit dem Konstrukt, dass es eben das auch überleben wird, verknüpft. Sonst macht es das nicht. Mhm. Ja? Sonst macht es das nicht, weil es denkt dann, also jetzt merke ich ja Meditation, wow, oh, ist ja gar nicht so übel. Und je mehr, desto, und mir geht es ja verdammt gut. Und dann wird es mir dann am Ende natürlich, wenn das ganz tolle ist oder die Blume aufgeht, wenn es blüht, dann wird es mir natürlich noch besser gehen. Fantastisch. Mhm. Aber es ist ja nicht dumm und es weiß auch darüber. Oder davon. Gut, aber wir können uns damit trösten, dass es letzten Endes doch dumm ist. Im Sinne von, dass eigentlich niemand wirklich intelligent ist. Ist das zu nehmen? Kann man das akzeptieren?
Für mich jetzt?
Ja, überhaupt. Nein, ich habe nicht gesagt, dass du jetzt dumm bist, das nicht.
Bitte was?
Dass du jetzt dumm bist, habe ich jetzt nicht gesagt, aber alle anderen auch.
Ja, ich meine, na klar, wenn ich nicht in der Realität bin, bin ich insofern dumm.
Weil, nein, du bist ja in der Realität.
Ignorant.
Du bist ja nie davon getrennt, aber solange da die Idee ist, dass ja, man derjenige ist, der was tut, ist es nicht sehr intelligent, weil alles, und selbst wenn es intelligent wäre oder man es als intelligent betrachten könnte, was da rauskommt, tatsächlich ist ja niemand da, der intelligent ist. Verstehst du? Deswegen gibt es niemanden, der intelligent ist. Es gibt immer nur Mechanismen des Auftauchens von Aspekten, die in dieser Form gespeichert sind. Insofern ist das natürlich auch müßig, dann zu sagen, wir müssten eigentlich so oder so und oder wir könnten so oder so und dann ist das Ich nicht mehr da oder das Ich könnte oder könnte nicht. Eigentlich ist es genau genommen müßig, überhaupt irgendwas zu sagen. Ja?
Ja.
Weil alles einfach nur passiert. Aber ja, nur sind wir hier. Und so, das ist auch ein Teil davon.
Nur sind das so die, ja, sind das einfach so Strategien, die einfach so laufen und es hat so das Gefühl, dass es dann irgendwie in so einer Ecke läuft und dann in dieser Ecke quasi eingeschlossen ist und nicht mehr rauskommt. So hat ein bisschen das Gefühl.
Das ist auch wahr natürlich, weil wenn die ganzen Tricks durchschaut sind, dann wird das langweilig, die Tricks, die keine mehr sind, auszuüben. Das hat schon was davon.
Ja, und wenn man es dann einfach mal so gesagt hat, dann ist... dann kann man diese fruchtlosen Bemühungen einfach sich anschauen und sagen, okay, es ist einfach so. Es sind einfach Bemühungen, die einfach ins Leere laufen. Ja.
Bis zu einem gewissen Grad geht das gut.
Ja.
Aber wenn man diese Ich-Idee wirklich auf den Fuß tritt, dann wird sie wieder wach. Und davor sagt sie, na, ich habe jetzt ganz schön Abstand zu mir.
Ja.
Also es braucht eigentlich schon mehr Intelligenz, als diese Ich-Idee haben kann.
Wo kommt die her?
Naja.
Wie ist die anreicherbar?
Na, es ist ja nicht durch Intelligenz letzten Endes. Es passiert ja nicht durch das Durchschauen, obwohl das Durchschauen oder die Erkenntnis eine Folge ist dann. Aber es ist, wenn es ansteht, einfach, dass das System eine Kehrtwendung macht und, sagen wir mal, die Zugänge einer Ich-Idee versperrt und eine Öffnung hat in die andere Sphäre der Freiheit davon. Und dann folgt ein Erkennen. Und das geschieht dann nicht mehr durch die Ich-Idee, sondern das geschieht dann durch den Anteil von Bewusstsein mittels Prägungen, die von der Bewusstheit sozusagen eingefärbt wurden. Und dann regiert jemand anders.
Also in der Zwischenzeit, wenn noch nicht alle Mäuselöcher als Ausgänge verstopft sind, kann man dem Spiel zusehen.
Immer nur, wenn es geschieht und dir niemand auf die Füße tritt.
Ja. Und wenn einem niemand auf die Füße tritt, dann?
Das ist die Idee, wenn, dann kann ich. Und wer kann?
Ja.
Oder welche Idee kann das, was sie meint, was sie will? In ganz banalen Entscheidungen, die sie meint, treffen zu können. Das ist ja die, ich mache jetzt dies, oder in Zukunft mache ich das, oder ich mache jetzt eine Diät. Oder ich esse das nicht mehr, oder mache jenes nicht mehr. Mhm. Und was passiert?
Nix. Ich verstehe die gar
nicht. Nix. Also wer könnten wir sagen, die Gleichung lautet, Ich-Idee ist gleich das große Nix. oder kleine Nix. ja. Warst du drauf und dran, was zu sagen zwischendurch? Oder
habe ich zwischendurch das? Nicht, ich wollte richtig nachfragen.
Ah ja, hier ist ja frei. Hier ist frei.
Ich bin ja durch.
Eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich in der Lage bin, irgendwas Richtiges von mir zu geben, weil ich habe nur eine Stunde geschlafen heute Nacht und da ist so viel Energie im Körper gewesen. 3 Stunden habe ich im Bett hoch und runter gesprungen. Aber jetzt wird das...
Du hoffst, dass trotzdem jetzt noch was Vernünftiges dabei rauskommt.
Ja, ja. Ich wollte wirklich sagen, dass ich jetzt erst durch diese bestimmten körperlichen Probleme darauf gekommen bin, dass es wichtig ist, die Grundstruktur des Systems, oder wie du das nennst, zu durchschauen. Weil dann sonst irgendwas blockiert ist. Ja. Und ich meine, als ich im Satsang kam, war ich ja eigentlich rundum zufrieden.
Ne? Und alle gesund und alles war gut.
Ja, alles war gut. Ich war.
Warum bist du dann in den Satsang gekommen?
Ja, ich dachte, irgendwas fehlt vielleicht noch, um das abzurunden, das schöne Leben. Und aber immer wieder mal kam dann sowas, was du auch gesagt hast, Autoritätskonflikt mit dir. Also es ist ja sowieso eine Herausforderung, mit jemandem wie dir so nah zu sein, ja, also so nah zu kommen, wie hier im Satsang. Weil ich meine, gibt's ja sonst nicht. Also für mich gab es das nicht und das ist so verwunderlich. Also ich meine, man denkt immer, das ist irgendwas Gleiches, aber du bist ja doch was anderes. Aber eigentlich, okay, ich meine, gut.
Da können wir uns vielleicht noch austauschen darüber.
ich hatte so das Bedürfnis, immer mal zu widersprechen und du mir auch. Ja, also. Das war auch irgendwie ein Spiel, das war eine Zeit lang sehr schön. Aber irgendwann, also jetzt in, wo war das, in Stiefenhofen, da ist es mir echt auf die Nerven gegangen. Da habe ich gedacht, nee, also jetzt geht das so nicht weiter. Und deswegen, also und ich bin ja auch dankbar, du hast mir so eine lange E-Mail geschrieben. Also wirklich, dass ich gemerkt habe, dass du ernsthaft jetzt...
Jetzt würde ich jetzt ernsthaft zur Sache gehen.
Und das ernst nimmst oder sowas. Vorher war das manchmal nicht so ganz deutlich. Und was soll ich sagen? Die Grundstruktur, ja. Ja, also ich erinnere mich an meine Oma, die war eine ganz einfache Frau, aber irgendwie kam sie mir sehr weise vor. Und die sagte immer zu mir, also du bist die Prinzessin auf der Erbse und Prinzessin, rühr mich nicht an. Noli me tangere. Das hat sie nicht gesagt, so lateinisch, aber... So, und das sind irgendwie dann, und meine Mutter hat mir auch erzählt, schon als Baby, also es muss wirklich mitgekommen sein, und als Baby habe ich, also die meisten Leute, also die sollten nicht im Kinderwagen gucken, da habe ich geschrien, statt zu lächeln, und später habe ich mich, also als ich schon laufen konnte, hinter meiner Mutter mal versteckt, ich wollte niemandem die Hand geben. Also so ist das, und damit bin ich dann aber durchs Leben gegangen und eigentlich hat es mich dann irgendwann nicht mehr gestört. Ja, also das war okay. Aber jetzt merke ich, also wenn man sich dem öffnen will, dass es dann doch diese Zurückhaltung hinderlich ist.
Ja. Weisung.
Wie?
Weisung.
Zurückweisung?
Ja.
Ja, und das Interessante ist, also da habe ich mich halt totgelacht, als mir das bewusst wurde. Ich hatte meinen ersten Brief, den ich dir geschrieben habe, vor 2,5 Jahren, also E-Mail, bin ich darauf eingegangen, auf ein Interview mit Debasedo, aber der hat es aufgezeichnet. Und da hast du das Wort wunderbar so in Frage gestellt und sagtest, wunderschön, aber bar. Das passt nicht zu Wunder, das ist eine Barriere. Und da habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Und dann habe ich das untersucht, also nach allen möglichen Regeln der Kunst erforscht und habe mit dir immer die ganze Zeit über diese Barriere sozusagen ja, mich ausgedacht.
Aufrecht erhalten.
Nein, aber ich habe gedacht, die Barriere, weil du das gesagt hast, die Barriere ist bei dir.
Ah ja.
So. Und das, das habe ich ja auch gemerkt, sozusagen in den zurückhaltenden Umarmungen beim Abschied oder so, im Gegensatz zu deiner Partnerin, die einen erdrückt hat. Und das war für mich auch also irgendwie schrecklich, eigentlich zuerst. Dann habe ich mich daran gewöhnt und es ist jetzt auch ein bisschen anders. Aber also dieser Kontrast sowieso, war ich total verwirrt. Ja, was soll das? Das ist doch keine richtige Umarmung. Und dass du gesagt hast, ihr habt das in vielen Seminaren gelernt bei einem Energiemeister. Und wie kann man sowas lernen? Aber nun dann, naja, gut. Also jedenfalls, das waren diese Konflikte auch in mir. Aber jetzt habe ich also erkannt, dass das schon doch zu mir gehörte, zu dieser Persönlichkeitsstruktur, ja. Und später ergab sich dann mit meinem Vater diese Autoritätssache, also dieses, dass ich immer wieder sprechen manchmal musste, ja, weil ich wirklich nicht einverstanden war. Aber,
wie meinst du später?
Später. Ich dann sprechen, also reifer war und
okay.
Der Pubertät zum Beispiel, ja. Also, ne? Aber, und dann wurde mir auch von ihm das Wort verboten. Deswegen habe ich also bis heute Probleme, frei zu sprechen. Das war ja sowieso in der DDR, musste man ja nur nachbeten, sozusagen, was gewünscht war. Also im akademischen Bereich, ja, in der Schule, habe ich auch nicht gelernt, so frei zu sprechen. Ich habe dann immer Ja und Nein gesagt, und höchstens Englisch, da konnte ich mich dann ein bisschen ausdrücken. Und am freiesten habe ich mich in Usbekistan gefühlt, wo mich niemand kannte und wo ich so Russisch sprechen konnte, wie mir da also so falsch über den Mund gewachsen war.
Weil die es auch nicht können, oder warum?
Ja, weil sie es auch nicht können und weil die drüber lachen können und ich mitlachen kann. Das war anders als hier, diese deutsche Strenge. Und das ist ja West wie Ost gleich. Ja, ich weiß nicht, also du wolltest auch gern...
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich gerne wollte.
Du hast geschrieben, dass du dir auch was sagen würdest. ob meine Erkenntnis richtig ist oder...
Aber welche ist es denn?
Ja, welche ist es? Na, warte mal. schwer.
Nein, das ist nicht schwer.
Also ich würde jetzt, ich meine, ich war so berührt von dem Lied, wenn die so zärtlich dieses Guru, das kann man gar nicht nachsprechen, gell, diese Indisch, um das in Anders, er so zärtlich gesungen hat und auch in anderen Liedern, da kommt es mir immer, muss ich immer weinen, ja. Und dann denke ich mir, okay, muss jetzt diese Konfrontation, diesen Autoritätskonflikt aufgeben, was ich ja nicht machen kann, aber das ist jetzt so die Zeit, es geschieht.
Naja, also es gibt von eine Geschichte von Dr. Doolittle. Das sagt dir sicher was, oder? Das ist ein Kinderbuch. Und da gab es ein Tier, das hat an beiden Enden einen Kopf. Und das heißt, stoß mich, zieh dich. Und das ist die Strategie.
Ich das nicht so ganz. Stoß mich.
Ja, ich stößt weg und gleichzeitig willst du.
Ach so.
Liebe oder Zuneigung oder gesehen werden. Das ist das Spiel, was du kennst, ja, von klein auf. Und das machst du natürlich auch mit mir und mit allen anderen auch, ganz sicher. Und das geht dann so weit, ich bin auch etwas sensibel, weißt du, wie du, so romantisch, verstehst du, verspielt. So kennt mich die Stadeva die ganze Zeit. Und wenn ich merke, dass jemand nicht umarmt werden will, weil er sich gleich wegbewegt, dann umarme ich nicht. Ich halte niemanden fest.
Ja, aber
das ist, was ich registriert habe bei dir. Und das habe ich ja gesehen, oder das spielt sich ja ab zwischen uns. Also immer diese Faszination von dir und dann aber auch dieses, was ich dir natürlich spiegle in meiner Rolle, was natürlich dem Vaterbild entspricht, das du ja auch erwähnt hast. Und das passt ja auch sehr gut da rein. Und das heißt dann mit anderen Worten, du versuchst zwei verschiedene Taktiken. Die eine ist, lieb zu sein, gut zu sein, perfekt zu sein. Ja, das hast du sicher in deinen Studien und all dem perfektioniert. Und dann aber auch gleichzeitig in den Konflikt zu gehen, weil da ist im Prinzip jedes Mittel recht. Verstehst du? Also Hauptsache Aufmerksamkeit. Das ist das Prinzip davon.
Und das so war wirklich unbewusst. Also,
ja, na, deswegen.
Ist ein Mechanismus.
Genau. Sonst hättest du mich ja nicht fragen müssen, wenn es bewusst wäre, hätte ich hingesetzt.
Nee, ich meine, jetzt ist es bewusst geworden. Aber
ja, natürlich, klar.
Das, weil es mir einfach auf die Nerven ging.
Das Prinzip, womit wir uns meistens klein oder groß machen oder wie auch immer das Spiel läuft, ist immer unbewusst. Der größere Anteil. Sonst würden wir aufhören damit. Weißt du? Wenn wir sehen, was es mit uns auch mit den anderen macht und wie schräg dann die sogenannten Beziehungen sind, die dann keine sind, weil jeder ja sein Prinzip lebt und den anderen nicht sieht dabei, dann würden wir sofort damit aufhören. Aber zum Glück haben wir Ersatz an und uns beide.
Ja, aber ich meine, ich war ja wirklich in einer tiefen Abschiedskrise im November vorigen Jahres und dann wusste ich auch überhaupt nicht, warum ich diesen Weinkrampf hatte. Also ich konnte nicht aufhören. Ich wusste bloß irgendwas, also da hat die, wo ist sie? Ich sage jetzt den Namen nicht.
Deva Marker.
Ja, nee.
Ah ja, okay. Dürfen wir ja nicht sagen, ist geil.
Genau.
Fängt mit K sie an.
Hat also wirklich 40 Minuten oder du mit ihr hier gesessen in dem Raum. Sie saß dort auf meinem Lieblingsstuhl und das war im November und ihr habt dann über vorgeburtliche Probleme gesprochen. Also, ja, ich will das jetzt nicht aus, weil du weißt, worum es ging, gell? Und die Stimme von ihr war so, wie soll ich sagen, so...
Vorgeburtlich eben.
So eng, das war alles so eng, das hat sich in mir alles zusammengezogen. Also ich fühle das jetzt noch, das ist inzwischen anders bei dir. Ja, also schon. Und das zog sich hin und es wurde immer dunkler und dunkler und man sah dich nicht und ich wusste gar nicht mehr, was Fakt war. Also das war wirklich so, der Auslöser war das. Und ich dachte, okay, was soll ich mir hier diese Leiden von anderen anhören? Das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Ja, ich bezahle Geld und ich komme auf unmöglichsten Wegen hierher und es war kalt und ich bin nachts wieder nicht geschlafen Und ich war wirklich fertig, auch weil ich viele, viele, viele Satsasangs vorher gemacht hatte und die Energie war so merkwürdig. Also das war, brodelte in mir, gell. Und ja, und da kam das irgendwann am nächsten, die Nacht schon und so, ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Und am nächsten Tag, dann kam noch Devamani und erzählte was Vorgeburtliches, also nee, aber bei der Geburt passiert ist. Und also dann hat es mich ganz weggerissen. Also ich habe es nicht mehr ausgehalten, ja. Und dann habe ich immer versucht, mich zurückzuhalten, damit ich die anderen nicht störe mit dem Weinen, ja. Auf die Idee gekommen, also nach draußen zu gehen, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
Und auch nicht, dass es wahrscheinlich was mit dir zu tun hat. Auch
nein.
Wirklich?
Nein, ich dachte, das ist irgendwas Unpersönliches, so eine Art Weltschmerz, der irgendwie da hochkommt, weil die Energie war so.
Gibt es unpersönlichen Weltschmerz?
Ja, und dann hast du gesagt noch zum Abschied, ach, da ist wohl was hochgekommen, hast gelächelt dabei. Und da hat es mich dort, da habe ich gedacht.
Weil mir ging es an dem Tag ganz schlecht, weißt du. Und in dem Moment, wo du anfingst zu weinen, dachte ich, ah, super, super, sie weint, es kommt was hoch, toll. Und dann hast du 5 Minuten später gesagt, ich komme nie wieder. Da war mein Tag wieder gegessen, weißt du.
Ja, dir macht ja sowieso nichts. Was aus. Also insofern, aber ich habe dann 3 Tage am Stück geheult und dann hatte ich aber wenigstens, weil ich gesagt habe, ich komme nicht mehr wieder, dann hatte ich wenigstens einen Grund zu heulen. Verstehst du? Dann konnte ich sagen, okay, das ist der Abschiedsschmerz und so. Also es sind jetzt sehr persönliche Sachen, die ich jetzt gesagt habe, aber das hat euch jetzt erst, also in Köln, wo ich über diese Bauchprobleme geredet habe, da ist mir klar geworden, dass diese Enge ja auch in mir ist. Also
ja,
das
gut.
Halten, dieses Festhalten und nicht wirklich frei sein. Ja.
Sehr gut, weil vorher, man konnte dir eigentlich gar nichts sagen, wirklich, man musste immer durch die Blume sprechen, deswegen haben wir auch immer so viele hier hingestellt. Weißt du, weil du so verletzt warst auch und dich natürlich immer verteidigt hast. Aber ich bohre immer nach, von daher kommt es dann doch irgendwann dazu, dass man sich dann schauen muss oder man muss dann gehen.
Ja. Ja, ich habe niemand anders gefunden, also deswegen.
Tut mir leid,
da
musst du jetzt vielleicht dann doch noch die Sachen erlösen. Das wäre natürlich peinlich dann.
Wie meinst du jetzt?
Weil du sagst, du kommst irgendwo anders, hast niemand anderen gefunden. Er musste sich dann doch jetzt dem stellen, ja.
Und
es erlösen.
Ja, und ich habe immer gedacht, aber warum macht er solche Therapiesitzungen hier und so, dieses alte Zeug, warum?
Hat mit mir nichts zu tun, ich weiß. Du hast immer dich auf die Level begeben, wo du unerreichbar warst für die Themen, die anderen
hatten. Ja, aber das habe ich ja nicht mit Absicht gemacht. Ich war in diesem
Ist ja gut. So, nur ein Hinweis. Aber du siehst, du bist ganz schnell in der Verteidigungsposition.
Ja, jetzt bin ich wieder persönlich.
Ja, fühlt sich dann sehr angegriffen. Und das ist gut, das zu sehen, weil sonst kann es sich ja nicht verabschieden.
Ja, und das wird sich verabschieden.
Ich denke, wenn die Möglichkeit oder der Wunsch besteht, den du ja hast, dass du dahinter kommst und dass der Grund der ist, dass du deine Grundstruktur weißt und verstehst, dass sie nicht mehr bedient werden muss. Das, denke ich, könnte ja vielleicht
ein Grund
sein.
Naja, aber es ist doch gespeichert im Körper irgendwie. Ne?
Das heißt, es muss immer so bleiben.
Deswegen habe ich auch so betont, dass ich so gerne tanze und so. Also das ist mich ausbreiten, ja. Also das war richtig, aber du hast es auch nicht verstanden am Anfang.
Na, ich bin halt langsam. What to do?
Aber ich meinte das nie so. Also ich meine, ich richtig aggressiv sein kann ich nicht, gell?
Nein, das kann, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Das ist nicht so. Jedenfalls dir gegenüber nicht.
Der Diva ist tief beeindruckt.
Mit der Eröffnung und schön. Sehr schön. kenne dich ja von Anfang an, weißt du, und habe es auch gemerkt, es war nicht so leicht, zu dir zu kommen, aber da war der Wunsch da, aber es ging nicht einfach, es war einfach so. Ich habe auch deine Öffnung gesehen, immer schöner geworden.
Ja, und niemand hat ja ein individuelles Thema, letzten Endes, obwohl es oft so empfunden wird, aber die Themen, die sich hier präsentieren, sind im Prinzip immer für alle relevant. Also, wie gesagt, niemand hat ein wirklich eigenes, ganz individuelles Ding, was andere nicht haben. Also die Besonderheit muss ich euch auch noch nehmen. Das ist wirklich. Daher ist es auch hilfreich immer für alle. Ja. All das meine, was ist das Spiel, was hier auf dem Planeten läuft? Das ist ein Spiel von Beziehung und dem Umgang damit und den Folgen oder den Schlüssen, die man daraus zieht und den darauf basierenden Verhaltensweisen dann. Und das stimmt eigentlich genau genommen nie. Ja. Stimmt nie, bis die Struktur nicht durchschaut ist. Dann besteht die Möglichkeit, dass man sieht, dass man gar nicht in Beziehung ist, weil man sie auch nicht die ganze Zeit braucht und nicht aufbauen muss, eine, die nicht existiert. Sondern die Klärung in sich selbst, mit den Themen von sich selbst, bedeutet, dass das eine andere Form annehmen kann. Und dass man da keine Barrieren hat, die man zwangsläufig hat, oder eben die Bedürftigkeiten, die man auch zwangsläufig hat. Also dieses unbedingt um Liebe kämpfen zu wollen oder zu müssen und sie auf der anderen Seite auch abzuwehren, weil natürlich da auch viele Verletzungen sind, also bezüglich Beziehung oder das, was wir dann als Liebe, was aber oft eben nur ein Beziehungskonstrukt ist, definieren, ist ja das, dass wir da meist enttäuscht sind, weil solange diese Persönlichkeitsstrukturen scheinbar existieren als Ich-Idee, ist immer Enttäuschung in der sogenannten Form von in Anführungsstrichen Beziehung. Das ist immer, weil das, was da was ausdrückt, sich nicht auf das beziehen kann, was da gegenüber ist, sondern nur auf die eigenen Befindlichkeiten bezogen ist, immer wieder. Also im Grunde genommen sind es immer selbst Nichtbegegnungen, die stattfinden. Ja. Und das kann jeder für sich nachvollziehen, weil jeder lebt das, bis es wie gesagt erledigt, durchschaut ist und auch riskiert ist. Und daher ist es ein Risiko hier vorzugehen. Und das zu sagen, weil damit ist dann die Instanz, vor der man das auch versucht hat zu verbergen, die in einem selber ist, dann in Frage gestellt damit oder verliert ihre Bedeutung, ihren Wert, also diese Hierarchie, die in einem selber ist, weil wir denken ja, weil wir uns selber sehen, dass etwas uns immer sieht in dem, wie wir sind. Und dann versuchen wir immer alles Mögliche an Strategie. Und das haben wir anfangs übertragen auf die Eltern. Das ist nochmal der erste Bezug. Und dann machen wir das weiter auf die göttlichen Ebenen oder auf das, was scheinbar über der Persönlichkeit ist, eben dieses neutrale Sehen. Und wenn wir es dann für uns riskieren, dass wir aus diesem Programm aussteigen, sind wir nichts. Ja? Erstmal nichts. Niente, nicht definierbar. Und ausgeliefert. Daher ist es wirklich schwierig und genau da wollen wir nicht landen. Weil da sind wir als Kleinkind ja. Weil wir sind immer irgendwo ausgeliefert, weil das, was wir wirklich dann brauchen, meine zu brauchen oder was das System braucht, hat gleichzeitig auch einen Widerstand dagegen und die uns umgeben, die sind natürlich darauf geeicht und spüren das und entsprechen dem dann natürlich auch, dass da ein Defizit ist. Das ist auch Menschen, die sagen, sie hatten eine super Kindheit, wenn ich dann genau nachschaue, schon lange bevor ich Satsang gegeben habe, habe ich da gesehen, da ist überhaupt nichts wahr dran. Gar nichts. Gerade die das betonen, schauen nicht hin. Weil das ist so gefährdet, dann das ganze Konstrukt, mit dem man dachte, dass man irgendwie durchs Leben kommt. Aber mit einem Konstrukt kommt man nicht durchs Leben. Man kommt nur eigentlich mit sich selbst durchs Leben. Und durch das schonungslose Aufdecken von dem, was läuft. Und so dass dann die Möglichkeit besteht, das nicht mehr zu bedienen. Ja. Und das Leben wird so leicht, wenn man das sehen kann und dann nicht mehr in diesen Mechanismus verfällt, dass man sich dafür verurteilt, für das, was ist. Dass da ein tieferes Verstehen auftaucht und Loslösung von den Geschichten. Darum geht es ja. Das heißt noch nicht, dass man die Geschichten dann komplett erledigen kann, aber eine andere Position zu gewinnen und zu sehen, dass die man gelebt hat, nicht stimmt, das ist total wertvoll. Und immer sind wir für uns selbst ein Rätsel. Das ist so. Ja, bis ich das so weit enthüllen kann, dass wir überhaupt an den Punkt kommen, dass wir bereit sind, das zu sehen oder jemanden zu fragen, wie sieht es denn aus? Das wird ja oft überhaupt gar nicht erst in Frage gestellt. Und das Leben zwingt uns aber auf, glücklicherweise durch die Umstände. Zwingt uns das auf. Wenn dieses Konstrukt gegen die Wand fährt, und das muss es einfach, Scheitern muss sein. Alles andere wäre der Versuch, das, was vermeintlich noch nicht gut ist, zu verbessern. Und man kann eine fehlerhafte Konstruktion, die von vornherein fehlerhaft ist, nicht zu einer hochqualitativen Facette verbessern. Das ist unmöglich. Das vertieft nur noch den Abstand. Zu der Möglichkeit, sich davon zu lösen. Also Grundprinzip heißt trotzdem, obwohl wir uns jetzt damit so lange beschäftigt haben, wo ist dein Fokus? Ist er da, wo das Wesentliche ist, was dich dir öffnet als die Qualität, die in keiner Beziehung, keiner Begegnung überhaupt ist? Ist das möglich? Und wenn das möglich ist und das System anstrebt und total dahinter steht, das zu leben, und alles andere ist vollkommen uninteressant. Es fügt sich sowieso alles. Und wenn sich dir dann aufdringt, dass du dich damit auseinandersetzen musst, dann tut es das, so wie im Fall jetzt. Dann tut es das. Und das ist ein großer Segen. Ich finde, das ist ein Riesengeschenk, wenn da die Bereitschaft plötzlich da ist, die wir ja nicht machen. Wir würden das tun ja alles, und es war ja auch bei dir ja auch so, alles abwehren und alles nur im Außen sehen und nicht auf sich beziehen, damit das geschützt bleiben kann. Aber wenn der Turm fällt, fällt er einfach, und das ist gut. Total gut. Denn wenn man sich nicht schützen muss, wofür schützt man sich denn? Vor Verwundbarkeit, Verletzbarkeit. Und das bedeutet aber, wenn ich mich davor schütze, dass ich mich dicht mache für alle Ebenen. Und wieder offen zu sein und vermeintlich verwundbar ist der größte Schutz, den es überhaupt gibt. Sich dicht zu machen heißt, dass man das anzieht, wovon man sich dicht machen will. Und offen zu sein heißt, dass da nichts ist, was andocken kann, sodass dir diese Geschichten, die du vielleicht früher hattest, nicht mehr begegnen können, weil du die Resonanz dazu nicht hast. Du baust sie auf durch das Nein, indem du die Tür zuhältst. Also daher offen, verletzlich, verwundbar zu sein und sich nicht dauernd zu schützen oder sich als besser darzustellen, als man ist, auch nicht als schlechter, das ist das Wesentliche. Das macht empfindsam und erzeugt Mitgefühl. Wenn Mitgefühl ist und Empfindsamkeit, dann schwinden die Barrieren zwischen den vermeintlichen Unterschieden von Persönlichkeiten. Sehen wird, dass dich das berührt, was dir da begegnet wird. Was sonst berührt dich? Nichts sonst, nur du selbst dich. In Form von eben vermeintlich anderen, die im Außen sind. Und das ist auch das, was dich in Konflikt bringt. Ja, das ist der Konflikt in dir selbst, den du dann vermeintlich hast mit anderen. Also, wir sind immer nur mit uns beschäftigt. Und daher ist es gut, das zu durchschauen und dann darin eine gute Qualität zu haben. Dauernd mit sich zu sein, dauernd im Trouble ist einfach tödlich.
Dann ist man ja die ganze Zeit immer nur mit sich selbst zusammen. Nur der Meister spiegelt es nur potenziert, oder? So. Weil der Meister ja auch total neutral ist wie ein Spiegel und die anderen Personen sind auch alle neutral. Wenn man achtsam ist und offen ist, könnte man sehen, ist alles ein eigenes.
Ja, andere Personen sind nicht neutral, also weil sie leben ja, zeigen dir das, was du ja auch lebst. Und mit einem Meister ist es so, dass du darin dich deutlicher sehen kannst. Das ist klar, daher sind ja auch die Projektionen, die im Satsang laufen, nicht zu toppen. Ja. Ja, aber das ist wichtig, das muss sein. Auch, dass man genervt ist von dem Typen da. Ja. Ja, auch das alles gehört ja alles dazu, weil wie will man sonst an seine Themen kommen? Nein, wenn wir alle jetzt hier nur sitzen müssen und sind dann sofort frei, weil Satsang ist, wäre es ja super. Aber tatsächlich ist es nicht so. Für viele ist es oft erst eine Öffnung in sich selbst oder sogar auch in die Themen von persönlichen Ebenen, obwohl es im Satsang eigentlich darum gar nicht geht. Aber wenn die sich nicht klären, geht auch Satsang nicht. Und daher geht es dann im Satsang dann auch doch darum. Ja, was ist das? Aber eben nur so weit, wie es nötig ist. Ansonsten ist der Raum dafür da oder leichter nutzbar für die Öffnung in das, was ist. Ich würde auch sagen, da du sowieso die ganze Zeit mit dir bist, was ja wie eine vermeintliche Trennung aussieht, du mit dir oder du bist als das Konstrukt, mach dir eine gute Zeit. Mach das. Egal wie man darüber denken mag, ob es ein zukünftiges Leben gibt oder nicht, das, was gerade passiert, das ist das, was als Möglichkeit da ist. Mehr steht nicht zur Verfügung gerade.
Wie sieht denn das für dich aus? Also wenn du sagst, ein gutes Leben, normal ein gutes Leben, würde heißen Auto, Haus und so weiter und so fort. Sind ja die normalen Statussymbole und so weiter und so fort. Was würdest du denn als gutes Leben bezeichnen? Oder was würdest du als ein Leben bezeichnen, was jemand, der Moksha, der Befreiung ansieht?
Das fragst du noch nach dem Vortrag gerade eben. Was könnte das sein?
Sollte man etwas vermeiden? Also, ich meine, es gibt ja diese Tendenzen, die man hat, diese Wassernas, die man wieder anreichern, kann und sich in Genuss oder sowas, in meinem Fall zum Beispiel, flüchten könnte. Also, was sollte vermieden werden? Hast du da eine Idee?
Ja, die habe ich gerade eben lang und breit hier präsentiert, nämlich dass man sich auf dieser persönlichen Ebene, wenn man sie durchschaut hat, eigentlich nicht aufhalten sollte, sondern sich seiner Natur widmen und daraus leben. Und dann bekommt alles eine entsprechende Färbung. Dann spielt es keine Rolle, ob sich dies oder jenes in deinem Leben zeigt. Mhm. Es zeigt sich das, was kommt. Und dann bist du dann eher in der Lage zu sein, als wenn du da in einer Idee bist, dass dir bestimmte Dinge im Außen irgendwas geben sollten oder könnten. Das können sie nicht. glaube nur nicht, dass es toll ist, in so ein Haus zu haben. Ja, es ist toll und es ist nicht toll. Verstehst du? Das ist nicht, dass ich da jetzt glücklich bin dadurch, sondern ich bin jetzt, habe jetzt Arbeit, jede Menge. Und glücklicherweise habe ich auch Hilfen. Vorher hatte ich richtig Zeit. Für mich. Dann habe ich weniger Zeit. Das ist wirklich so. Es bindet.
Okay, ja.
Muss erhalten werden und so weiter und so weiter.
Ich meine, das hat zwei Seiten, auch für dich.
Sind dann nicht die äußeren Dinge, die es wirklich tun, sondern das innere Sein. Das ist immer das Entscheidende. Danach zu leben. Was hilft dir das, ob du es hast oder nicht? Weil du kannst es durch alle möglichen Umstände auch wieder verlieren. Ja, es hilft dir nicht, aber das, was du bist und das, was sich in dir nach und nach gezeigt hat, auch wenn du nicht sagen kannst, Moksha, das ist sowas von wertvoll, weil das ist etwas, was man nicht verlieren kann, aus der Qualität herauszuleben. Und nicht irgendwelchen Bedürftigkeiten nachzugehen, sondern das zu leben, was jetzt spontan stimmt. Das ist ein Riesenunterschied.
Was ich nochmal wissen wollte, wie hast du dich denn als Person, als Muni tatsächlich, wie stark hast du dich verändert, würdest du sagen, nachdem diese Entgrenzung für dich passiert ist? Oder gibt es keinen mehr, der das beurteilen kann?
Ja, doch, die Stadeva vielleicht. Die hat gar nichts gemerkt und ich habe auch nicht viel gemerkt. Ja, doch schon, natürlich. Also vieles ist weggefallen von erstrebenswerten Ideen. Und ein mit dem Sein, was ist, kann man sagen, so als Rundumschlag. Das ist ja, was man so gerne sagt. So. Das stimmt auch.
Also eine Gelassenheit hat sich eingestellt.
Eine größere Gelassenheit, ja. Das war vorher auch nicht schlecht. Muss ich leider sagen.
Also bist du als ziemlich gelassener Typ eigentlich gestartet?
Das kann man nicht so sagen. Das gestartet auf keinen Fall, aber mit 18 dann fing dann die Gelassenheit an.
Okay.
Gestartet nicht. Gestartet eher vom Tod bedroht, während der Geburt schon. Da ist man dann nicht so gelassen, also sind die nächsten Jahre nicht so gelassen. Aber letzten Endes, ich kann mich nicht beklagen, wirklich.
Wieso warst du von Tod bedroht? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Die Umstände der schrägen oder schiefen Steißlage und der Möglichkeit, dann normal geboren zu werden und dann im Kanal stecken geblieben und nicht, mit massiven Kopfverformungen, dann weil die Zange und so weiter nicht gefruchtet hat und dann doch noch Kaiserschnitt hat mit der Möglichkeit oder mit der Bedrohung, dass meine Mutter vor die Wahl gestellt wurde, entweder sie oder ich, bevor es in den OP dann ging. Von daher war das schon. Aber wir haben es beide geschafft. Ja, so ist die Lage. Und so wie ich es interpretiere, ist es natürlich auch die Thematik, nicht auf der Erde sein zu wollen, ganz klar, oder nicht im Körper sein zu wollen, nicht geboren sein zu wollen, all das. Und damit hatte ich mir das auseinanderzusetzen dann. Aber das hat sich dann irgendwann ergeben, erledigt. Recht früh. Und dann musste ich viele Jahre leben oder konnte, durfte, wollte. Und faszinierend auch. Kein Drama in dem Sinne, trotz dreier gescheiterter Ehen. Obwohl ich nicht sagen kann, dass sie gescheitert sind in dem Sinne. Also ohne Dramen. Und das Ausleben von dem, was eben Leben war für die Form hier. Und wenn das dann ein Stück weit verbraucht ist, besteht dann die Möglichkeit, so habe ich es dann verstanden, dass das dann gehen kann, was die Idee von Leben ist oder die Persönlichkeitsstruktur.
Also du hattest es mal gesagt mit den drei Ehen, ich habe das nicht für wahre Münze genommen.
Ach so. Ja, das ist auch so als...
Passt vielleicht bei Sommer und Wein.
Ach so. Naja, nee.
Schaffst du noch nicht.
So viel hatte der doch gar nicht, oder? Denn eine in Amerika oder hatte der mehrere? Das weiß ich nicht. Ich wusste nur von einer in Amerika. Egal. Ja, spielt keine Rolle.
Da müssen wir mal Experten fragen.
Yes.
Also war das gar nicht so klar, dass du eigentlich auf Befreiung abzielen würdest? Oder war das jetzt oder war das klar und hast gesagt, okay, ich bin halt verheiratet, aber habe vielleicht ein weltliches Leben? Und
nein, das nicht. Also ich mit 18 habe ich ja eine tiefe Erfahrung gemacht, wo sich mein ganzes System komplett geändert hat. Und ich dann plötzlich wusste, dass das, was durch mich kommt, nicht meins ist. Und ich dann plötzlich Dinge wusste, von denen ich vorher überhaupt keine Ahnung hatte, im Hinblick auf Befreiung und so weiter. Und auch die Menschen zu durchschauen. Und das blieb aber coolerweise. Und damals hatte ich keine Ahnung, was es wirklich war. Aber irgendwo doch ja und nein. Und ich habe es aber so interpretiert, dass ich ich war identifiziert in der Form oder in dem Moment mit eben der Notwendigkeit, wenn man das lebt, was ich da gesehen habe für mich oder auch leben konnte. Wenn ich das leben wollte, müsste ich auf, so wie jetzt der ist, ja, auf alles verzichten. Also auch zu essen, zu trinken, zu atmen, sogar also völlig mich loslösen von dem, was vermeintliches Leben ist, was ich als so schräg durchschaut hatte in diesen Momenten. Und habe ich gemerkt, das kann ich nicht. Verstehst du? Also ich habe gemerkt, ich kann nicht jetzt komplett hier sitzen und mich sozusagen aushungern und austrinken. Und dann ist es in den Hintergrund getreten im Sinne von einer möglichen Form von es zu leben. Ja? Aber es ist natürlich nie mehr in den Hintergrund getreten, weil ich habe einfach immer geschaut, dass ich mich durchschaue. Verstehst du? Also, dass ich verstehe mehr, wie ich bin, ohne irgendwelche Anhaftung an irgendwas von mir. Und so habe ich dann die Menschen studiert, um mich herum und mich selbst und natürlich auch dann die anderen Aspekte gelebt von Leben. Die es zu leben galt. Ja. Die Gesellschaft dann von mir oder ich von der Gesellschaft in Bezug zu mir verlangt habe, zu leben. Wie dann in der Werbung tätig zu sein und tralala und so weiter. Ja, und später, als das dann durch Umstände wieder in mein Leben kam, wo ich mit einer Partnerin zusammen war und wo wir zusammen in ein tiefes Loch gefallen waren. Da fing ich dann an, mich damit auseinanderzusetzen, habe dann diverse Anreize bekommen, unter anderem auch von meiner Mutter, die immer sehr spirituell war. Mein Vater auch. Mein Vater hat ja auch Bücher geschrieben in der Richtung. Und dann habe ich angefangen, habe ich auch, glaube ich, schon oft erzählt, die fünf Tibeter zu machen. Nur drei von jeder Übung, weil ich so platt war. War auf einer Dienstreise und ich saß dann mit meinem Assistenten morgens beim Frühstück in Norddeutschland und plötzlich fing mein Körper an zu vibrieren und heiß zu werden und ging die Post ab. Und dann habe ich gemerkt, wow, da ist ja unglaubliches Potenzial in dieser Form. Dann habe ich mich mit dem Körpergebiet mit auseinandergesetzt und angefangen, mich mit diesen Ebenen zu beschäftigen, mit Familienaufstellung. Und dann ging es immer tiefer, immer weiter. Dann gleich auch Leute kennengelernt, ganz schnell, die da in dem Bereich gearbeitet haben und mich unterstützen konnten. Und die dann auch das Potenzial in mir gesehen haben, ganz früh. Die haben mich einmal gesehen und haben gesagt, wow, Und dann habe ich gedacht, naja, keine Ahnung, was ihr da so seht. I don't know. Und so kam das dann nachher. Ne? Also mit anderen Worten, das steht irgendwo in den Sternen immer schon irgendwo, ja, dass du da mal landest, aber welche Wege das nehmen kann. Ich hätte nie gedacht, dass ich da mal lande, wo ich jetzt bin. Ja. Und dennoch ist es selbstverständlich. Das ist das, was dazu gehört.
Es ist dem selbstverständlich.
Weiß ich nicht, dem ist eigentlich nichts verständlich. Weiß nichts davon. Ja. Ja. Gut. Also ich sehe einfach, es kann, wenn das angelegt ist, einen niemand aufhalten. Nicht so niemanden. Aber was ich gesehen habe, ist auch im Abgleich so mit anderen, deren Leben ich mir angeschaut habe, dass da immer auch eine Faszination ist, wenn sich Befreiung zeigt am Ende, dass da wirklich relativ früh ein sich auseinandersetzen ist mit dem, mit der Andersartigkeit von sich selbst oder dem Umfeld, was man wahrnimmt und dass man das in Frage stellt, auch Autoritäten in Frage stellt, so wie es die, das ist auch total notwendig, um eine andere Position beziehen zu können, um nicht mitzulaufen. Das ist wertvoll. Und das habe ich natürlich schon auch gesehen in meinem Leben. Das war immer so, mich haben also normale Themen, normale Filme anzuschauen, Liebesfilme und so, wo alles immer total in Paletti ist und easy und keine Themen sind, an denen man lernen kann, nie interessiert. Aber die anderen, die schrägen oder die ungewöhnliche Perspektiven hatten, ja. Und da in Gesprächen mit anderen Menschen, da habe ich mich nicht mit Banalitäten aufgehalten, sondern bin immer gleich zur Sache gekommen, im Sinne von nicht irgendwelche Alltagsbanalitäten allzu sehr auszuwälzen, sondern eben die Themen, die dahinter liegen, die mich wirklich fasziniert haben. Wie wird man glücklich? Und was habe ich Gespräche geführt mit meinem Freund und Tennispartner? Über diese Dinge und den Stellenwert von Beziehung und was Partnerschaft ist und wie weit man sich dadurch definiert und welchen Teil man da auslebt und so weiter und so weiter. Ja. Ja, immer spannend, das zu wissen.
Was war der erste Satz, den du gesucht hast?
Der erste Satz war mit Samapan. Und im zweiten bin ich gleich aufgewacht. Das war das Ding. Ja. Man könnte auch sagen, wieder erwacht, weil wie gesagt, mit 18 war ich da an dem Punkt schon. Aber das ist einfach so, dass man es nicht halten kann, wenn da noch zu viel zu erledigen ist. Also daher können auch Menschen, die sich da in tiefen Momenten wirklich der Qualität öffnen konnten oder sie ein Stück weit wahrnehmen konnten, was man ja nicht kann, aber die Folgen davon natürlich auch wieder abziehen lassen davon. Also das einfach das Momente sind, wo wirklich die Persönlichkeitsstruktur total reduziert ist, sodass ich das andere präsentieren kann und Klarheit dann ist über das, was essentiell ist und wichtig. Und dann kann sich wieder die andere Ebene zeigen, die dann den Tribut fordert oder die eben noch als Energie ausgedrückt werden muss. Daher gibt es auch bei vielen diese Schwankungen. Ja. Und dann glauben sie, sind schon da und dann fällt das plötzlich alles in sich zusammen, weil es nicht geht, das zu halten. Ja. Ja, daher ist es gut, wenn das Interesse da ist, sich zu durchschauen. Und es ist ja nicht viel, was verlangt ist. Wir präsentieren das ja hier immer wieder. Es ist nicht viel, wirklich diese Grundstruktur zu durchschauen, weil, wie gesagt, ist nicht so verschieden von denen von anderen. Und wenn man die einmal durchschaut hat und sich dann wahrnimmt darin und die Folgen davon in sich spürt, was es bedeutet, das zu sehen, spricht das eigentlich für sich. Ist nicht so schwierig, aber für viele ist es schwierig, die eben primär meinen, sie müssten dann vor allem mit dem Leben zurechtkommen, aber sie müssen mit sich selbst zurechtkommen. Und das Leben ist, wie es sich im Außen zeigt, ist dann eine Folge davon, wie das gelingt. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, dass da ein menschliches Wesen, sage ich mal vorsichtig, ohne das jetzt genauer damit definiert zu haben, weil wir es nicht können, mit Themen auseinandersetzen muss, die gar nicht seine sind. Weil während es seine wüsste dieses Wesen mehr darüber, was sie sind, wie sie sind, oder irgendwelche ursprünglichen Umstände. Aber so ist es so, dass man da praktisch, wenn dann die Idee davon, dass man meint, dass man jemand ist, sich anfängt auszudrücken, dann irgendwann sieht, ich muss jetzt erstmal schauen, was hier überhaupt läuft. Was läuft denn hier überhaupt? Was sind denn meine Fähigkeiten? Was sind die Verhinderungen? Was sind die Bedürftigkeiten? All das. Was ist es überhaupt, Mensch zu sein? Und wie macht man das? Keine Ahnung. Das ist schon eine irre Herausforderung, finde ich. Für ein jedes Wesen. Aber wenn der Wunsch da ist, das zu erforschen, dann geschieht das auch.
Mhm. Du sagst, es ist dann nach dem Selbsterkenntnis ist dann deutlich anders als davor. Mhm. Und bei dir ist ja das wirkliches, also das endgültige Selbsterkenntnis war ja damals bei Gaia. Mhm. Aber du sagst das auch damals mit 18 Jahren und dann bei Samapan, das, was passiert war, hat es auch dann deutlich verändert, sozusagen,
ja,
alles in dir.
Ja, heißt, das tut es.
Aber dann bei Gaia war das nochmal wieder ganz
das war deutlich nochmal, anders. Aber das war, nee, weißt du, das davor war eher wie eine jeweilige Explosion, kann man sagen, im Vergleich. Und das danach dann am Ende war dann eigentlich so wie ein sanftes Hinübergleiten, ohne zu gleiten. Aber so in dieser Selbstverständlichkeit, ja, deutlich anders dennoch, ja, weil da jegliche Intensität auch verloren geht, weißt du, in dem. Da ist diese Selbstverständlichkeit einfach zu sein und dieses. Man kann es eigentlich gar nicht besser ausdrücken. Selbstverständlich ist das. Und ganz normal. Das war das Besondere eigentlich dann. Das ist so ganz normal und unspektakulär. Weißt du? Als ich 18 war, das war total spektakulär. Das war der Hammer. Und beim Samapan dann auch an dem zweiten Abend, das war ebenso. Ebenso total spektakulär. Und sagt, wow, plötzlich rausgehievt aus der scheinbaren Normalität des Seins in eine ganz andere Qualität. Da war schon, habe ich schon gestaunt. Aber das dann beim Gaia war das dann ebenso.
Heißt das, dass
unspektakulär?
Dass diese Transzendenz, wie man das jetzt nennen mag, passiert, die ist dann auch zum Teil so mit diesen tiefen Erfahrungen mit 18 und bei Samapan ist auch so passiert.
Ja, ich verstehe jetzt noch nicht ganz, was du damit sagen willst. Dass da auch was passiert, dass darauf willst du hinaus.
Ja, in Bezug auf Transzendenz.
Ja, ja, natürlich. Ich meine, also mit 18 war ganz klar, da geht das, was menschliches Leben ist, da gibt es eine Dimension, da geht es weit drüber hinaus. Ja, das war klar, total klar. Und aber nicht bezogen auf jemanden, wie soll ich das sagen, Na, lassen wir es mal so stehen. Und das Relevante dann beim Samapan war, dass ich natürlich high war da auch und mich gefreut habe, dass ich dachte, oh, ist alles erledigt, super. Aber dann gemerkt habe, okay, das kann man so nicht halten. Aber klar ist, nichts anderes zählt mehr. Während es vorher für mich ja nicht war, dass ich eine Sadhana gemacht hätte, verstehst du? Ich habe mich vorher nicht auf das Höchste besonnen oder wie verrückt meditiert. Ich habe schon auch meditiert, das ja. Aber ich habe nicht da gesessen und habe gesagt, ich will jetzt erleuchtet werden. Oder mein Zweck, Ziel und Zweck war es, erleuchtet zu werden. Das ging immer nur, ich will mich entgrenzen. Ich will die Dinge auflösen, die mich daran hindern, ein gutes Leben zu leben. Ich will erforschen, wer ich bin, ohne all das. Da wusste ich nicht, dass es was mit Befreiung zu tun hat. In dem Sinne war ich zu naiv vielleicht. Aber da wusste ich bei Samapan, ich muss diesen Fokus halten. Daher kommt auch das, was ich lehre. Ich muss diesen Fokus halten. Ich darf das nicht aus dem Blick verlieren. Das ist das Wertvollste überhaupt, nur da hinzuschauen in diese Richtung. Das war das, was ich daraus mitgenommen habe. Natürlich auch die Möglichkeit, dass es dann eine bleibende Qualität sein kann. Und dass es auch darum geht. Daher ja auch der Fokus da. Und natürlich hat es das auch leichter gemacht, also diese Veränderung dann dort hat es leichter gemacht. Da ist was durch mein System gegangen, was eine Öffnung war, die es mir leichter gemacht hat, mich natürlich auf das zu besinnen, ohne dass da allzu viel Ablenkung ist. Und trotzdem hatte ich danach immer noch den Wunsch, habe gesagt, ich muss irgendwas entdecken, sodass ich in jedem Moment daran erinnert werde. Und dann dachte ich, am besten ist eine Uhr, die alle 5 Sekunden kurz mal Piep macht, damit ich auf keinen Fall, selbst wenn ich es vergesse, da nicht dran denke. Ich war so ein Wilder wie du. Trotzdem die Tendenz natürlich da, das, was andere erlebt haben, auf sich zu übertragen. Und dann muss man vorsichtig sein. Man muss nach dem gehen, welche Qualitäten in einem selbst gelebt werden wollen. Und das rausfinden, in welcher Weise es am besten geht. Und dafür gehen. Nicht irgendwas nachmachen. Mhm.
Zeit ist. Ich habe nur mal eine Frage zur Struktur.
Ist noch Zeit.
Schauen. Also, wo ich sehr gern drin lese, ist ein Kurs in Wundern. Hast du das mal gelesen?
Nein, nie habe ich. Ist nie zu mir gekommen, obwohl ich immer wieder gehört habe, dass viele das gut finden.
Also, worauf da immer wieder Bezug genommen wird, ist, dass diese Ich-Identifikation auch also verbunden ist mit einer Schuld der Trennung von Gott und dass deswegen da auch so eine Bindung ist und diese Schuld im Prinzip nach außen projiziert wird und dadurch eben Trennung und Feindbild und Abgrenzung und Angriff und Verteidigung und so weiter stattfindet. Und das ist da so was ganz Wesentliches. Kannst du da
sagen? Weiß ich nicht. Fühlst du dich schuldig?
Bitte?
Ob du dich schuldig fühlst, dass mit dir so stark resoniert?
Also ich versuche mehr immer wieder mal zu sehen, dass was mir im Außen begegnet, dass das meine Projektion ist. Da so mein Fokus und meine Beobachtung und Wahrnehmung draufzulegen, das zu durchschauen. Inwiefern mein Inneres jetzt sich spiegelt oder ich das durch mein Inneres in den Kontakt bringe und
Ja.
Und das assoziierst du dann mit der Schuld, die du hast, weil das dein Thema ist, was du projizierst? Nee, oder?
Schuld, nee.
Dann doch nicht.
Bin ich nicht so ganz. Also das spüre ich jetzt nicht unmittelbar.
Okay, aber du hast es ja, das war jetzt eigentlich meine Frage, wie weit das eine Resonanz hat zu dir selbst, weil das ist das, also nicht was im Buch steht wichtig, sondern was es mit dir macht. Mhm. Und wie du darauf bezogen bist, auf das, was Schuld ist. Mhm.
Ja, mir wird es manchmal nicht, mir wird es dann manchmal zu viel mit der Schuld. Also anfangs war nicht so einleuchtend. Mhm. Aber ich meine, jetzt reicht es aber mit diesem immer wieder Rekurrieren auf die Schuld. Mhm. Dieses Gefühl der Schuld für die Trennung von Gott. Mhm. Mhm. Aber letztlich ist ja in dieser Geschichte von Adam und Eva ist ja auch das Schuldthema ganz stark drin, nur eben, dass die Schuld auf Eva gerichtet oder projiziert wurde. Und das durchzieht ja auch die Religion in gewisser Weise.
So habe ich das nie gesehen, aber dass es jetzt Eva war, die jetzt schuldig ist daran. Wäre mir jetzt neu, aber okay. Gut, das ist generell ja in der Kirche gut vertreten als Prinzip. Und ich meine, du musst ja keine Ablasszettel kaufen, wenn da keine Schuld ist.
Ich bin nicht katholisch.
Ich auch nicht.
Zu tun.
Das hat auch mit katholisch gar nichts zu tun, oder? Soweit ich weiß. Luther war, glaube ich, ein Protestant.
Aber zumindest habe ich da mal so ein Stück verstanden, diese Aussage, Jesus hat dir deine Sünden vergeben, und Sünde ist in dem Sinne die Trennung, ja, die Identifikation als getrenntes Wesen, das ist die Sünde, die Ursünde. Und die Sünde ist dir schon vergeben, also, denn letztlich gibt es diese Trennung gar nicht. Es ist eine Illusion.
Ja, das ist dieses Vermischen von diesen Ebenen, die abstrakten Ebenen sind, von der Kenntnis, die hinter allen Themen steckt, und dem, was in der Praxis dann ist. Und Tatsache ist ja, dass wir uns schuldig fühlen für vieles, wofür wir nicht schuld sind. Das ist wirklich wahr. Das tun auch Menschen, die missbraucht wurden, die sich dafür schuldig fühlen, was wirklich dann schräg ist, vermeintlich schräg. Und man hat auch ein Schuldgefühl gegenüber Gott, das ist auch wahr. Aber das ist nicht diese Schuld basiert nicht prinzipiell darauf, sondern darauf, dass, also das ist auch eine Überhöhung von dem, was auf der rein menschlichen Ebene stattfindet. Deswegen kann ich da nicht mitgehen mit dieser Grundschuld, dass man dafür schuldig ist, dass man getrennt ist von Gott. Sondern das hat was damit zu tun, dass dass die Prägung von uns zwei Aspekte beinhalten. Einmal das, was wir durch unsere Anwesenheit und die Prägung in anderen auslösen, im Sinne von, was wir uns dann antun, ja, wofür wir uns dann auch schuldig fühlen können. Aber auch der andere Anteil, wo wir dann, wie wir das thematisch vorhin hatten, zum Beispiel, ich will Liebe und ich wehre sie aber auch ab. Mhm. Ja, das ist dieser Anteil, der eben tatsächlich auch ein Nein ist zu dem, was man vermeintlich will. Mhm. Und dadurch, denke ich, kommt das zustande. Dass man das unbewusst weiß, aber es ist den meisten Menschen nicht bewusst, wie sehr sie diese Ebene von Verweigerung in sich haben, obwohl sie glauben, sie wollen lieben und sie wollen einen Partner, wollen keinen und so weiter, diese ganzen Kontraste. Natürlich können wir sagen, dass es ein Thema ist, weil verbunden mit der Idee, dass du jemand bist, der entscheidet, was er tut, kann es nur das geben. Ja? Kann es nur die Idee von Schuld geben und auch Schuldzuweisung. Mhm. Und die Lösung davon ist es natürlich aufzulösen. Also, oder zu verstehen oder die Einsicht zu haben, dass, oder dich zu befreien im Sinne von der Idee, jemand zu sein, der keine Schuld hat, weil natürlich keine Urheberschaft gefunden ist für eine mögliche Schuld, auch nicht für die Idee von Schuld. Und diese Idee von Schuld, die taucht natürlich deswegen auf, weil wir ein reflexives Denken haben. Nur so geht es ja. Sodass wir in uns die Aspekte, die in uns passieren, übertragen dann auf das Göttliche. Ja? Insofern ist da auch was dran. Also dass eben nicht zu sich stehen, dass sich nicht treu sein, obwohl man es weiß. Dass über die Grenzen von anderen gehen, und so, obwohl man es weiß und nicht will und von anderen ablehnt und so weiter. Also diese Dinge, dass man sich da diesbezüglich des besseren Wissens in sich selbst schuldig fühlt. Okay? Und wenn es dann um die göttlichen Ebenen geht, sich denen dann zu öffnen, hat man ein Problem. Ja? Wenn man das überhöht und überträgt auf die göttlichen Ebenen. Aber ansonsten spielt das nicht wirklich eine große Rolle für die meisten Menschen.
Der Kurs führt ja später dann auch noch aus, dass der Mensch gar nicht die Macht hat, sich von Gott zu trennen. Mhm. Also das heißt, der Kurs schwächt später dieses Schuld ab in ein Missverständnis. Mhm. Das heißt, es ist einfach die falsche Sicht der Dinge, weil derjenige, der hätte schuldig werden können, wie Muni auch gesagt hat, überhaupt nicht existiert. Und das führt ja der Kurs dann auch aus.
Das sagt ja Rock schon von Anfang an auch. Dass es Illusionen eher gegeben ist.
Aber natürlich die Energie von Schuld, die ja, zieht natürlich sehr stark, weil entsprechende Strukturen vorliegen. Ja. Und das kann einer dadurch enorm runterziehen. Also vor allem in gewissen Glaubensgemeinschaften und Sekten wird ja viel mit Schuld gearbeitet. Ne. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu durchschauen.
Ich kann jetzt dazu nichts sagen. Es kann natürlich sein, dass er da mit seinen... Also, wenn wir ein Buch schreiben oder irgendwas von uns geben, ist es ja immer was uns selbst betrifft. Und damit, wenn er da ein großes Thema damit hat, ist es natürlich etwas, was er da auch dann, dem er dann auch einen großen Raum gibt.
Ja, es wird ja so dargestellt, dass in diesem Buch Jesus selbst spricht.
Ja, okay. Deswegen, das war ja mit dem Grund, weshalb ich da auch Schwierigkeiten habe mit dem Buch. Wie kann man das sich anmaßen, aber wie auch immer.
Also durch es gibt da zwei Psychologen, die eine erhält diese medialen die in dem Buch stehen, die dicken, fast eine Bibel.
Was auch immer es ist, wenn es dazu dient, sich selbst zu entgrenzen, sich selbst zu verstehen, ist das fein. Auch das, viele sagen, dass das ihnen gut tut, dann ist es gut.
Ja, ich sehe im Prinzip das Gleiche wie Advaita, nur eben mit christlichem Vokabular.
Sagen viele, da bin ich mir nicht sicher. Advaita hat mit Schuld gar nichts am Hut. Advaita ist mit Schuld gar nichts am Hut. Advaita sagt, du bist niemals das, was du glaubst zu sein, und beachte das gar nicht. Bestätige dir selbst, dass du das bist, was jenseits jeder Idee von Ich-Identität ist.
Ja.
Immer als das Absolute. Da gibt es das nicht.
Das wird auch unter diesem Thema, sage ich mal, das Ich zu durchschauen behandelt. Okay, aber ich will da keine Überzeugungsarbeit leisten oder
Nein. Aber du könntest jetzt doch einige Bücher verkaufen.
Nun, was ist denn generell deine Sicht auf diese Durchsagen, die es ja mehr und mehr gibt?
Ja, das sind natürlich Durchsagen, und das sagt schon alles, weil die durch etwas hindurchgehen, was dementsprechend eine Färbung hinzufügt, dem, was da vermeintlich durchgesagt wird. Das sind immer Ausdrücke von sich selbst, die man anderen zuschreibt, damit das eine andere Wirkung hat oder damit das besser klingt. Das ist immer man selbst, der da spricht. Und dann kann man es auch gleich sagen, finde ich. Ja, das ist so. Ja. Naja, nur das ist jetzt dieses Thema Channeling, dass da eben Medien sagen, sie channeln jetzt Jesus zum Beispiel. Jesus kann man nicht channeln. Man kann nur seine eigene Sicht von Jesus channeln, weil Jesus ist nicht mehr. Der hat nichts zu sagen, ehrlich gesagt. Jetzt. Ja. Hat sein Sagen eingestellt, dann Durchsagen. Dann sagt, ich mache keine Durchsagen mehr. Und andere sagen, ich habe aber jetzt gerade was empfangen. Und dann kann ich nur sagen, es ist vielleicht 2000 Jahre alt, aber glaube nicht, dass er das braucht, dass er durch jemanden spricht, der nicht Jesus ist. Braucht das Jesus? Ich meine, oder muss Gott eine menschliche Erfahrung machen, damit er weiß, wer er ist? Das ist ja, die geht in dieselbe Kategorie. Ja, also manche glauben, das ist hier Gott in menschlicher Form, weil Gott als Gott ist total besonders, aber er weiß davon nichts. Also muss er erstmal sich als nicht besonders erfahren, um dann zu wissen, wie besonders er eigentlich ist. Das ist, sind Konzepte.
Aber die Energie von solchen Leuten, also die solche großen Meister waren, ich meine.
Die ist total toll, aber der sagt nichts mehr. Verstehst du? Öffne dich der Energie, das ist cool. Ja, das zu tun, natürlich, ja, na klar. Ja. Aber genauso gut kannst du dich dir selbst öffnen, weil du bist Jesus in der Essenz.
Ja, aber manchmal ist es leichter sozusagen, den Zugang.
Ja, das ist total fein. Ja, total fein. Das zu tun. Das ist total fein. Sich Jesus zu öffnen. Am besten noch Christus. Also was Jesus als das freie Prinzip von Jesus noch repräsentiert. Das Christliche. Das Gesalbte.
Entschuldigung, aber jetzt manchmal weiß man bei dir nicht, ob das ironisch gemeint ist.
Nein, das... Das ist gut nachzufragen, aber nein, das ist so, ist schon gesagt, nur Christus, ich finde lustig den Begriff gesagt, aber so ist es halt.
Nee, also, aber das ganze Thema, also das meinst du jetzt ernst, ja?
Ja, ja. Ich stehe voll auf Jesus und auch,
also nein, ich meine nicht nur Jesus.
Christus. Christus. Ja, grundsätzlich war ich immer ein Fan von ihm, bis auf die Aspekte, die da natürlich auch bedient wurden, die da nicht hingehören, eigentlich nach meiner Anschauung, aber andere mögen es anders sehen. Aber ja, besinne dich auf Osho, ich meine, der hat eine tolle Energie.
Ja, ich meine, ich habe von ihm geträumt und es war wirklich sehr beeindruckend. Das hat mich eigentlich irgendwie...
Ich hatte diverse Initiationen in die Energie von Osho, ich weiß es. Was da Sache ist. Es ist ein tolles Energiefeld, ohne Frage.
Aber eigentlich bin ich jetzt bei dir. Ich meine, widerspricht sich das dann, oder?
In der Essenz ist auch schon ich nicht wirklich verschieden. Obwohl ich nicht damit sagen will, ich bin so toll wie auch schon. Das ist damit nicht gesagt, nur nicht verwechseln. Wenn du dich auf das Höchste besinnst, ich sage ja auch nicht, besinne dich auf mich. Ich sage, besinne dich auf das Höchste. So, und ob das jetzt für dich dann Osho ist oder Jesus oder das Abstrakte, das spielt keine Rolle. Hauptsache, du befreist dich von der persönlichen Identität. Ja, deswegen bist du hier, weil es ist jetzt im Moment schwierig.
Und höre ich gerne, also die Talks von Osho und so, das berührt mich.
Es ist schwierig, jetzt in der Nähe von, also sich in unmittelbarer Nähe von Osho aufzuhalten. Ja, und Jesus auch. Von daher kommst du dann hierher. So. Ist auch schön. Ich wünsche mir ja immer insgeheim, dass Osho irgendwann mal hierher kommt, was du so plötzlich auftaucht hier. Ja. Na, das ist ein Spaß. Ne? Muss ich jetzt dazu sagen. Ne?
Das hätte ich mir schon denken können.
Die Meister, die wissen, wenn sie kommen würden, ich würde sie wieder wegschicken, deswegen kommen sie gar nicht erst, weißt du? Weil alles, was auftaucht, so als Vision, dann eben mal einfach eben, wie auch die Channelings eben aus den Menschen selbst herauskommen und nicht wirklich ein Ereignis sind, wo Jesus dann jetzt hier in den Raum tritt und so weiter. Aber das ist, was die Menschen lieben, oder? So eine coole Vision. Hm? Soll ich euch mal erscheinen?
Du bist ja schon da.
Ja, aber unter anderen Umständen. Bring ein bisschen Leben in die Bude, ja.
bisschen mehr Blätter zurück. Dass ich dich für dein Hiersein und das Film und danke ich dir für einen extremen Einsatz.